Ja, guten Morgen und ich spreche noch ein Gebet vor der Predigt. Gott, ich möchte danken für diesen jahrtausendalten Text. Ich möchte danken für die Worte, die der Prophet Jesaja aufgeschrieben hat. Und ich möchte danken, dass du dich in dieser Rolle gezeigt hast. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Worte und diese Rolle, die du eingenommen hast, dass wir davon heute Morgen wieder ein bisschen mehr verstehen und uns ein bisschen mehr mit unserem Herzen darauf einlassen können. Ich möchte bitten, dass du die Predigt dazu gebrauchst, damit das gelingen kann. Amen. Ja, Bernd hat es gesagt, wir starten heute in die Karwoche und da liegt es natürlich nahe, sich mit dem Geschehen an Karfreitag zu beschäftigen. Jesus stirbt am Kreuz. Oder aus christlicher Glaubensperspektive formuliert, Jesus stirbt für uns am Kreuz, für unsere Sünden. Und diese Aussage ist ja irgendwie vieles zugleich. Zum einen faszinierend und bewegend, zum anderen aber auch irgendwie irritierend, vielleicht auch seltsam. Sie ist auf der einen Seite geheimnisvoll, auf der anderen Seite aber auch irgendwie ganz simpel. Sie ist einer der zentralsten Gedanken des Glaubens, aber gleichzeitig auch wiederum eine der schwierigsten. Eine Aussage, bei der ich auch nach jahrelangem Glauben, nach einigen Jahren Theologiestudium, nach vielen Jahren der Gemeindearbeit mich immer wieder und immer noch frage, habe ich denn wirklich kapiert, was da vor 2000 Jahren passiert ist? Was hat diese Hinrichtung vor 2000 Jahren jetzt mit mir und mit meinem Leben heute hier zu tun? Wo ist da der Zugang? Und möglicherweise geht es dir da ähnlich, dieser Blick aufs Kreuz an Karfreitag ist auf der einen Seite so ein ganz kostbarer Blick. Wir feiern ihn jedes Jahr, bauen Kreuzwege dafür auf. Aber gleichzeitig steht man auch davor und denkt irgendwie komisch. Oder um es nochmal klarer zu formulieren, irgendwie schon ziemlich absurd. Und diese Absurdität ist in meinen Augen recht gut in einem Graffiti zum Ausdruck gebracht, das man in Rom gefunden hat. Es stammt aus dem 2. oder 3. Jahrhundert, vielleicht kennt der ein oder andere diese Zeichnung. Es ist eine Eselsfigur, die am Kreuz hängt und darunter steht der Satz, Alexamenos betet zu seinem Gott. Alexamenos betet zu seinem Gott. Und weil diese Karikatur in einem Pädagogium gefunden wurde, geht man davon aus, dass sich da ein Schüler, ähnlich wie das heute häufig passiert, über einen Mitschüler lustig macht, der an Jesus Christus glaubt. Da hängt einer völlig fertig am Kreuz und das soll jetzt euer Gott sein? Oder wenn wir diesen Text aus Jesaja 53 anschauen, ein prophetischer Text, wie gesagt, der auf Jesus Christus gedeutet wird, diese Figur, die soll jetzt euer Gott sein? Einer, dessen Anblick man kaum ertragen konnte, der weder schön noch stattlich war, wie es in Vers 3 heißt, mit dem offensichtlich keiner was zu tun haben wollte, die Leute haben ihn so gut wie möglich ignoriert, Vers 4, der als tragische Figur endet, denn er selbst hat eigentlich nichts Falsches gemacht, Vers 9. Er war unschuldig, aber trotzdem wird er von der Öffentlichkeit abgelehnt, völlig missverstanden, Vers 2. Und er ist offensichtlich nicht in der Lage, die Situation zu klären, für sich selbst zu sorgen, und so endet er mit einer Verurteilung zum Tod, Vers 8. Er wird misshandelt, man macht mit ihm, was man will, und er stirbt schließlich in absoluter Schwäche. In absoluter Schwäche. Und das soll euer Gott sein? Unser Gott sein? Die tragische Figur, der Esel am Kreuz, völlig hilflos, völlig nackt. Ein Gott, bei dem quasi das eigene Sterben zur Schau gestellt wird. Für alles sichtbar in seiner ganzen Schwachheit. Das soll unser Gott sein? Diese Schwachheit am Kreuz, die kann einen tatsächlich irritieren. Und sie klingt absurd, aber sie ist gleichzeitig auch ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, um sich diesem Geheimnis zu nähern, dass Jesus für uns stirbt. Und deshalb soll es heute um diese Schwachheit gehen in der Predigt. Ich habe der Predigt den Titel gegeben, wenn Gott schwach wird. Wenn Gott schwach wird, dann erstens stellt er unsere Maßstäbe auf den Kopf, bietet er Wege zu unserer eigenen Schwachheit und drittens ist er schwach für uns. Starten wir mit: Seine Schwachheit stellt unsere Maßstäbe auf den Kopf. Wie gesagt, dieses Graffiti, Alexamenos betet zu seinem Gott, das kann man ja schon irgendwie ganz gut nachvollziehen. Wie kommt man darauf, sich als Gott einen Gekreuzigten auszusuchen? Wer würde sich freiwillig so eine schwache Figur als Gott wählen? Das ist ja schon sehr seltsam. Das ist ungefähr die gleiche Frage wie: Wer wird sich freiwillig hässliche Klamotten kaufen? Oder wer wird sich bewusst einen nervigen Partner aussuchen? Beides passiert vielleicht manchmal, aber eigentlich versuchen wir das so gut wie möglich zu vermeiden. Man könnte sagen, wir haben es hier mit einem Gott zu tun, den eigentlich keiner haben will. Denn mal ehrlich, wenn wir uns einen Gott aussuchen könnten, oder vielleicht noch besser, wenn wir uns einen Gott basteln könnten, wenn wir so ein bisschen metaphysische Knetmasse hätten, um unseren Gott zu modellieren, dann würden wir doch daraus einen Gott modellieren, der eher Superman gleichkommt. Ja, stark, unverwüstlich, Superathlet, der Beschützer von Recht und Ordnung im ganzen Universum, einer, der keine Schwächen zeigt, der absolut perfekt ist, in jedem Moment bewunderungswürdig. Irgendwie auch klar, sonst wäre es ja kein Gott. Unsere Definition von Gott ist ja auch immer wieder, dass er genau das ist, was wir gerne wären. So die Ultimative, der Allerbeste, so das Ende der Leiter, die wir gerne erklimmen würden. Und damit hätte Gott wahrscheinlich, wenn wir ihn selber basteln können, eher so das Aussehen von Brad Pitt oder Jennifer Lawrence, je nachdem. Der Erfolg von Steve Jobs oder Elon Musk. Das Wissen und der Einfluss von Google, die Weisheit von Gandhi, die Spielintelligenz von Messi, dem Fußballgott, und die sonstige Intelligenz von Einstein oder Hawkins. Und eben die Superkräfte von Superman. Unser Gott wäre quasi eine Reflexion dessen, was oder wen wir bewundern. Wer oder was wir selbst gerne wären, wovon wir träumen und was wir doch so gerne erreichen wollen. Und die meisten von uns sind sich wahrscheinlich einig, dass wir da eben den Blick nach oben richten würden, nach vorne, besser, schöner, mächtiger, erfolgreicher, so sehe unser Gott aus. Denn da wollen wir doch selbst hin. Raus aus der Durchschnittlichkeit, ein bisschen besser aussehen, mehr Einfluss haben, aufregendere Freunde, einfach den nächsten Schritt machen, ein bisschen besser sein. Wir sind fast andauernd auf der Suche danach, wie wir unser Leben verbessern können. Ob es jetzt das nächste technische Gerät ist, das nächste Projekt, der nächste Urlaub, wir schauen nach oben und nicht nach unten. So wie wir uns eben auch unsere Götter basteln würden, oben. Und jetzt haben wir hier Jesus vor uns. Er wird zum schwächsten Menschen der Welt, wie das hier im Text beschrieben ist. Das Aussehen kann man vergessen. Die Freunde sind alle weg. Die Karriere ist der größte Fehlschlag der Geschichte. Über keinen anderen wissen so viele Menschen Bescheid, wie er geändert hat. Völlig gedemütigt vor der ganzen Welt. Er wird zum Schwächsten der Schwachen und zum Verachtetsten der Verachteten. Er geht ganz nach unten. Und das ist ein Schock, denn da haben wir jetzt endlich mal Gott vor uns, als Mensch mitten unter uns, und er zeigt sich schwach. Er ist bedeutungslos, unattraktiv, gemieden und verabscheut. Und das Erste, was man dazu sagen kann, ist, dass so einen Gott eigentlich niemand erfinden würde. Das entspricht ja so der gängigen Theorie über Gott, dass Gott nur so eine Projektion von uns Menschen ist, so ein gedankliches Konstrukt, das wir uns zurechtgebastelt haben, weil wir selbst nicht irgendwie in der Lage sind, so unsere Bedürfnisse zu stillen. Und deswegen suchen wir uns einen Gott, der uns verspricht, dass er dazu in der Lage ist. Wir denken uns dann irgendwie aus, es gibt uns ein Gefühl der Sicherheit und der Stärke. Aber hier haben wir doch einen Gott vor uns, den keiner haben will. Wie keiner von uns sein will. Keiner von uns will gerne schwach sein. Keiner will übersehen werden. Wir streben nach Stärke, wir streben nach Erfolg. Und wenn wir scheitern, wenn wir schwach sind, dann tun wir alles dafür, dass es nicht ans Licht kommt. Und falls doch, dann versuchen wir noch die beste Geschichte daraus zu machen. Wir streben nach oben. Und damit könnte man sagen, Gott landet hier quasi hinter uns, in unserem Rücken, am Ende der Leiter. Jesus ist der Gott, der sich als der Schwache offenbart. Jan Ross, ein Redakteur der Zeit, hat vor einigen Jahren ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Die Verteidigung des Menschen – Warum Gott gebraucht wird«. Und er schreibt darin Folgendes: Kein Sieger ist für das Christentum der Inbegriff des Göttlichen, sondern ein Verlierer. Nicht das Perfekte, sondern das Gequälte und Geschundene. Nicht die Unsterblichkeit, sondern der verzweifelte Tod. Die prächtigsten Dome und Kathedralen hat das Christentum geschaffen. Kunstschätze von geradezu obszöner Kostbarkeit. Aber in der Mitte von allem bleibt unauslöschlich dieses Bild von der leidenden Kreatur. Und während die Götter des Olymp und der Philosophengott keine verletzbaren Gefühle kennen, während die Freiheit von allen beunruhigenden Leidenschaften nach klassischer Lehre geradezu ein Erkennungsmerkmal des Göttlichen darstellt, ist dieser Jesusgott auch hier das glatte Gegenteil. Aus Liebe für die verirrte und schuldbeladene Menschheit hat er sich auf das Erdendasein eingelassen und der Welt das Evangelium gebracht. Aus Liebe stirbt er den Opfertod. Also das ist wirklich ein Gott, den sich keiner von uns ausgedacht hätte. Und ich denke, darüber lohnt sich mal nachzudenken, weil das stellt vieles auf den Kopf. Vieles auf den Kopf, was wir so leben. Da taucht Gott in Jesus auf, aber er ist nicht, was wir erwartet hätten. Und auch nicht, was oder wem wir ständig nachlaufen. Und ja, Gott ist tatsächlich unglaublich mächtig. Er ist der Schöpfer und Erhalter allen Lebens. Aber er zeigt seine Macht eben nicht darin, dass er alles plattwalzt, was ihm im Wege steht, dass er alles einfach dominiert, sondern indem er das Böse aushält, in sich aufnimmt, sogar eine Niederlage erlebt und selbst daraus noch was Gutes macht. Er ist tatsächlich attraktiv, aber seine Attraktivität zeigt sich nicht dadurch, dass er jetzt einfach alle überragt und alle in den Schatten stellt, alle irgendwie blass werden, sondern er zeigt seine Schönheit dadurch, dass er die Größe hat, einer der Schwachen zu werden und sich für andere hinzugeben. Und das stellt unser ganzes Lebenskonzept auf den Kopf. Wir sind permanent dabei, die Leiter nach oben zu klettern, Ergebnisse zu produzieren, die richtigen Leute zu kennen, in den richtigen Kreisen abzuhängen, so das Maximum aus dem Leben rauszuholen und so die perfekte Version von uns selbst zu gestalten. Doch hier kommt ein Gott an und identifiziert sich mit den Schwachen, mit den Außenseitern, mit den Gescheiterten und mit den Zurückgebliebenen. Und er stirbt letztlich sogar für Leute, die ihn verachten und misshandeln. Nach unserer Logik eine absolut irrsinnige Idee. Wer würde sowas freiwillig von uns machen? Also seine Schwachheit, die uns am Kreuz entgegenkommt, die stellt unsere Maßstäbe auf den Kopf. Und die stellt unser Hamsterrad des immer weiter, immer schneller, immer besser mal ganz schön in Frage. Ein zweiter Gedanke. Seine Schwachheit am Kreuz bietet Wege zur eigenen Schwachheit. Ich will das Ganze mal noch ein bisschen näher an uns ranholen. Angenommen, das stimmt, dann haben wir hier eigentlich eine ganz neue Variante für uns, wie wir mit unserer eigenen Schwachheit und Begrenztheit umgehen können. Denn sagen wir mal, das Glück lässt sich tatsächlich nicht dort finden, wo wir suchen, beim immer höher, immer weiter, immer besser. Angenommen, Gott identifiziert sich tatsächlich mit den Unbedeutenden, geht bewusst in die Schwachheit und in die Gebrochenheit, dann eröffnet uns das die Möglichkeit, mal ganz neu auf uns selbst zu blicken. Und zwar auf unsere ganze Existenz. Nicht nur auf die, die wir so gerne in den Vordergrund stellen. Die wir vielleicht bei Social Media posten, die wir gerne auch im Job oder in Gemeinde ausstellen, sondern eben auch die andere Seite, unsere Schattenseite, die wir ja auch alle mit uns rumtragen. Dass uns die Gesundheit eigentlich immer mal wieder so einen Strich durch die Rechnung macht. Dass man manchmal einfach nicht mithalten kann. Physisch, mental, emotional, überhaupt mit der ganzen Intensität, die unser Leben heute begleitet und uns eigentlich kaum eine Pause gönnt. Dass wir einfach nicht mithalten können. Dass die Beziehung eigentlich überhaupt nicht gut läuft, sondern eher problematisch ist. Dass das mit dem Elternsein schwieriger ist als geahnt und einen immer wieder über die Grenzen bringt. Dass das Altwerden und die zunehmenden Einschränkungen einen mehr überfordern, als man sich und anderen eingestehen würde. Dass wir auch Verletzungen mit uns rumtragen, Unsicherheiten, Enttäuschungen, Ängste, die uns immer wieder zu schaffen machen. ich vielleicht nicht so locker und gelassen bin, wie ich eigentlich sein möchte. All diese Schwachheiten und Unfähigkeiten und Begrenzungen, über die wir nicht so gerne reden, weil wir sie genau als das wahrnehmen, als schwach. Als etwas, was man ausblenden sollte, was man verstecken sollte, von dem man sich doch bloß nicht mehr bestimmen lassen sollte, was man schon längst überwunden haben sollte. Aber all das können wir plötzlich neu in den Blick bekommen, weil wir hier einen Gott vor uns haben, der sich mit den Schwachen verbindet. Eigentlich mehr noch, der sich wirklich mit ihnen identifiziert. Der sich mit allen identifiziert, die unter die Räder gekommen sind, die übersehen werden, die nicht mithalten können, die Unglücklichen und die Misshandelten. Man kann also zunächst mal sagen, das Kreuz nimmt einem den Druck, dauerhaft performen zu müssen. Das Leben immer im Griff haben zu müssen. Immer funktionieren zu müssen. Immer weiterzukommen. Immer besser werden zu müssen. Es erlaubt uns einfach mal schwach zu sein. Uns selbst zu sein. Nicht mehr ununterbrochen leisten zu müssen. Uns nicht wie Menschen zweiter Klasse fühlen zu müssen, weil wir eben nicht immer alles schaffen, nicht alles im Griff haben, nicht so stark sind wie alle um uns herum, die zumindest so scheinen. Das Kreuz ist eine Einladung für alle Schwachen und Unfertigen. Es erlaubt uns, schwach zu sein und uns selbst zu sein. Aber es ist noch mehr als das. In dieser Schwachheit am Kreuz steckt auch ein Versprechen. Nämlich, dass Gott uns besonders nahe ist in unseren Wunden und Unzulänglichkeiten. In all den Dingen, die wir normalerweise ausblenden wollen. Es steckt das Versprechen drin, dass Gott da ist, dann, wenn wir mal wieder gescheitert sind. Wenn die eigene Schwäche uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Dann, wenn wir das so wichtige Meeting verbockt haben. Oder wieder ohne Job vom Vorstellungsgespräch zurückkommen. Dann, wenn wir in der Beziehung wieder zwei Schritte zurückgemacht haben, obwohl die letzten drei Monate doch eigentlich ganz gut waren und so der Eindruck war, jetzt haben wir die Kurve geschafft. Dann, wenn ich mein Kind wieder anbrülle oder mich genervt von ihm zurückziehe, weil ich einfach nicht mehr kann. Dann, wenn keiner mehr da ist. Dann, wenn wir dabei sind, uns selbst aufzugeben. Dann, wenn unser Herz anfängt zu schreien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann, genau dann ist er besonders nahe. Weil er diesen Moment eben auch erlebt hat. Das ist genau das Karfreitagsgeschehen. Gott ist dann da, wenn die Dinge schief laufen, wenn ich scheitere, wenn ich mir meine Begrenzungen und Verletzungen, die mir überdeutlich sind und auch schmerzhaft überdeutlich. Er ist mir eben nicht nur nahe, wenn alles nach oben geht, alles gelingt und ich von allen bewundert werde. Das heißt, egal wie schlimm die Situation ist, in der wir uns gerade befinden, egal wie schwarz der Moment ist, den wir gerade auch mit uns selbst erleben, und egal wie verlassen wir uns vorkommen, wenn wir beten und der Himmel wieder wie verschlossen scheint, genau dann ist Jesus immer noch an meiner Seite. Er ist sogar ganz besonders an unserer Seite, weil das hier eben der Kernmoment seiner Geschichte ist. Der Kernmoment seiner Geschichte. Weil er die tiefsten Leiden durchschritten hat und weil er Gottverlassenheit am eigenen Leib erlebt hat. Das ist das Versprechen, das wir hier finden. Dass aus dem Moment der Schwäche und der Einsamkeit, wo wir mit uns selbst nicht mehr klarkommen, wo die Welt über uns zusammenbricht, dass aus diesem Moment ein Moment des Friedens werden kann. Weil Gott da ist, weil er ganz besonders da ist in all diesen schwachen Momenten. Und zwar nicht in dem Sinne, dass er jetzt reinkommt und mit dem Finger schnippt und alles wird gut. Manche Christen meinen, dass genau das die Aufgabe von Gott wäre. Dass er mit dem Finger schnippt und alles wird gut. Da habe ich große Fragezeichen. Dann hätte er nicht das Kreuz gewählt. Nein, sondern dass er einfach da ist, mit uns ist, sodass wir ein Stück weit unsere Schwachheit aushalten können. Und mit den Begrenzungen in unserem Leben klarkommen können. Ja, dass die Präsentation, die wir halten müssen und an der wir verzweifeln, vielleicht tatsächlich in die Hose geht. Aber dass es okay ist, weil wir diese Schwachheit umarmen können. So ist es eben, das gehört zu mir dazu. Oder dass das Beziehungsende tatsächlich das Ende ist, dass sich nach dem Gebet, wo wir Gott gesucht haben, sich nicht alles magisch wandelt und er oder sie wieder zurückkommt. Aber das ist okay, weil ich in diesem Schmerz nicht mehr allein bin. Es ist immer noch Schmerz, aber es ist geteilter Schmerz mit dem Gott des Universums. Und genau dieses Muster sehen wir eben hier am Kreuz, dass wir dort einen Gott haben, der nicht ankommt, um die Sache mal eben kurz zu beheben, mit der schnellen Lösung rein, raus, alles wieder gut, sondern der an unsere Seite kommt, der schwach wird, der aushält, der leidet, der unsere Leiden, unseren Schmerz auf sich nimmt, mit uns stirbt, damit wir selbst im Sterben nicht allein sein müssen. Man könnte da an der Stelle natürlich fragen, naja, aber warum macht er das dann so? Das andere wäre uns doch viel lieber, ja? Wir hätten doch eigentlich ganz so den Quickfix, die schnelle Lösung, das einfache Gebet, das alles verändert. Die schlichte Antwort offenbar, dass er an solchen schnellen Lösungen einfach nicht interessiert ist. Vielmehr zeigt uns das Kreuz, dass er das nehmen will, dass er unsere Schwachheiten nehmen will, auch unsere Momente der Niederlage, um genau damit zu arbeiten und genau darin in uns zu arbeiten. Das scheint sein Muster zu sein. Gott arbeitet an uns und durch uns, gerade auch in unseren Momenten der Schwachheit und nicht nur in der Stärke, wie wir das sonst glauben. Er räumt nicht mit den Mächtigen die Welt auf, sondern er bringt gerade durch die Schwachheit, durch sein Selbstschwachwerden, Veränderung in diese Welt. Er arbeitet nicht an uns, indem er als der starke Gott immer gleich alle Dinge regelt, immer alles gleich gut macht, sondern indem er das Schwierige in unserem Leben, unsere Tiefpunkte, unsere Schwachheit dazu verwendet, um darin noch etwas Gutes zu gestalten, so wie am Kreuz. Und so bleibt die Präsentation vielleicht weiterhin schlecht, auch nach meinen verzweifelten Versuchen, nach meinen Gebeten um 1 Uhr nachts, bei denen ich Gott ganz viel versprochen habe, wenn er mir nur irgendwie Inspiration gibt, damit diese Präsentation den Kunden oder den Chef überzeugt. Diese versemmelte Präsentation kann mir vielleicht dabei helfen, mich weniger über meinen Erfolg zu definieren. Mal drüber nachzudenken, woher meine Identität eigentlich kommt. Ob das wirklich das Leben ist, das ich führen will, jeden Tag bis tief in die Nacht am Schreibtisch sitzen, von Deadline zu Deadline, alles nur, um noch schneller nach oben zu kommen, um mir oder vielleicht auch anderen zu beweisen, dass ich jemand bin. Und ich denke, einige von uns haben solche Geschichten und Momente der Schwachheit erlebt, auf die wir zurückblicken und fast schon dankbar sind. Weil sie uns weitergebracht haben, weil Gott darin etwas Gutes gemacht hat. Bei anderen Dingen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, sehen wir nicht so den Sinn. Da schauen wir nicht dankbar zurück, schauen wir auch nicht dankbar auf unsere Schwachheiten. Die Krankheit, die wir nicht mehr loswerden, daraus scheint Gott nichts Gutes zu machen. Auch auf lange Sicht nicht. Aber selbst dann können wir eben immer noch sicher sein, dass er mit dabei ist, mitleidet, mitstirbt und dass die Auferstehung wartet, der Tag, an dem das Leiden endlich überwunden wird. Martin Luther King hat es so formuliert, der christliche Glaube gibt uns die Kraft, tapfer zu tragen, was wir nicht ändern können und Enttäuschungen und Sorgen gelassen auf uns zu nehmen, ohne je die Hoffnung zu verlieren. Vor dem Kreuz und mit dem Kreuz kann ich eben bei meinen Schwächen ankommen und mich im Ganzen betrachten. So bin ich und so bin ich auch nicht. Das kann ich und das kann ich nicht. Hier läuft's gut und hier läuft's überhaupt nicht. Hier leide ich wirklich richtig hart und hier ist es ganz gut. Ich kann mir alles eingestehen, völlig realistisch und doch gelassen bleiben. Herr Christus mit mir in dieser Schwachheit sitzt, mit mir und für mich stirbt. Noch ein dritter, letzter, kurzer Gedanke. Seine Schwachheit am Kreuz ist Schwachheit für uns. Jetzt könnte man sagen, das ist ja ein interessanter und schöner Gedanke. Ja, Jesus kommt in unsere Schwachheit, kommt uns in unserer Schwachheit nahe. Er kommt in unserem Leiden an unsere Seite und er stirbt in diesem Sinne für und mit uns. Das ist ein schöner Gedanke, aber dieser Text aus Jesaja 53, der hat doch eigentlich einen anderen Schwerpunkt, oder nicht? In diesem Text wird doch eigentlich nochmal viel deutlicher, dass er eigentlich stellvertretend stirbt. Nicht mit und für uns, um bei uns zu sein, sondern für uns im Sinne von an unserer Stelle. Da wird ja von diesem Knecht erzählt, der eben die Strafe von anderen trägt in Vers 5. Der an der Stelle von anderen leidet, der die Schuld von anderen auf sich nimmt, Vers 6. Ja, damit die Frieden mit Gott haben. Also dieser Knecht stirbt einen stellvertretenden Tod, um Gott und seine Menschen zu versöhnen. wie passt es jetzt mit all dem zusammen, was wir bisher gehört haben? Und die Antwort könnte man relativ einfach formulieren, das ist eigentlich fast ein logisches für uns. Gerade in diesem Kontext der Schwachheit ist es ein sehr notwendiges für uns. Denn indem Gott aufsteht für die Schwachen, für die Misshandelten, für die Dominierten, für die Einsamen, steht er auch auf gegen die Dominierenden, gegen die Misshandelnden, gegen die Verletzenden, gegen die, die andere zur Seite schieben, um selbst zum Ziel zu gelangen und die Schwachen einfach links liegen lassen. Indem er aufsteht gegen all das, steht er eben auch auf gegen uns. Mit ziemlicher Sicherheit sogar gegen jeden von uns. Es ist ja nicht so, dass wir nur die Schwachen wären, die unter die Räder kommen und denen Unrecht geschieht, sondern wir alle kennen auch die andere Seite. Dass wir an bestimmten Stellen die Starken sind und dann eben andere spüren lassen, dass sie nicht gut genug sind. Auch wir haben oft Anteil an dem Unrecht und an der Ausgrenzung in dieser Welt. Wir haben Mitmenschen, die wir belächeln oder ignorieren, weil sie irgendwie anstrengend sind oder einfach nicht ins Konzept passen. Auch wir packen unsere Ellbogen aus und machen andere zur Zielscheibe, damit wir uns besser positionieren können. Auch wir überreagieren oder verletzen andere durch unsere Worte und durch unsere Handlungen. Und selbst wenn wir mal in der Opferrolle drin sind und Schwachheit erleben, dann sind wir manchmal gut darin, diese Schwachheit zu gebrauchen, um andere damit zu manipulieren und sie durch Schuldgefühl oder Mitleid an uns zu binden. Das heißt, wir sind immer beides. Opfer und Täter. Verletzte und Verletzende. Ausgegrenzte und Ausgrenzende. Unrecht Erleidende und Unrecht Verursachende. Oder um es mit Alexander Solzhenitsyn zu formulieren, allmählich wurde mir offenbar, dass die Linie, die Gut und Böse trennt, nicht zwischen Staaten, nicht zwischen Klassen und Parteien verläuft, sondern quer durch jedes Menschenherz. Diese Linie ist beweglich, sie schwankt im Laufe der Jahre. Selbst in einem vom Bösen besetzten Herzen hält sich ein Brückenkopf des Guten. Selbst im gütigsten Herzen ein uneinnehmbarer Schlupfwinkel des Bösen. Beschreibt vielleicht gut unsere Situation, auch in der aktuellen Situation, wo wir so leicht in die Guten und in die Bösen unterteilen. Das heißt, wenn Gott sich mit den Schwachen gegen die Starken stellt, wenn er mit den Misshandelten gegen ihre Peiniger geht, wenn er mit den Unterdrückten gegen ihre Unterdrücker geht, wenn er anprangern will, was hier alles an Unrecht in dieser Welt passiert, dann gibt es eben keinen unter uns, der Ankläger sein könnte. Keinem, dem nur Unrecht passiert, sondern wir spielen da alle irgendwo auch auf der anderen Seite der Medaille mit. Das heißt, so sehr wir Gott in den Momenten unserer echten Schwachheit für uns und mit uns haben, so sehr haben wir ihn auch gegen uns in anderen Situationen. Stehen wir in der Anklage. Wir haben keinen Gott, der zum Komplizen unserer kleinen Gemeinheiten wird, über die wir so großzügig lächeln und uns manchmal sogar noch clever dabei vorkommen. Wir haben keinen Gott, der ausgerechnet bei uns die Ausnahme macht, weil ich bin ja nicht so schlimm. Sondern wir haben einen Gott, der für die Schwachen wirklich aufsteht und der gegen das Unrecht aufsteht und vor dem wir uns deshalb auch rechtfertigen müssen. Christus wird zum Beschützer der Schwachen und damit steht er auch auf gegen mich. Wenn ich andere verletze, wenn ich mich für etwas Besseres halte, wenn ich meine, ich könnte andere dominieren. Das heißt, es bleiben eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder Gott macht reinen Tisch, er verurteilt alle zusammen und steht als Ankläger gegen jeden von uns auf, führt uns der Gerechtigkeit zu. Oder aber er hält selbst den Kopf hin, kassiert selbst den Anschiss, den wir verdient haben, nimmt das vernichtende Urteil, das uns gilt, fängt die Kugel und geht für uns in den Tod. Und eben in diesem Sinne stirbt Jesus auch für uns. Er musste für uns sterben, weil es keine Alternative gibt, wenn er gleichzeitig auch für uns in unserer Schwachheit da sein möchte. Das heißt, am Kreuz wird Gott schwach, um uns nahe zu sein, in all unseren Tiefpunkten. Aber auch, um die Strafe auf sich zu nehmen, die wir alle verdient haben, weil wir die Schwachheit von anderen immer wieder ausnutzen. Und so kommen wir am Ende wieder zu dieser Anfangsfrage zurück. Alexamenos betet zu seinem Gott, den Esel am Kreuz. Wer will so einen Gott haben? Wer will diesem Gott vertrauen? einem Gott, der uns so sehr liebt, dass er für uns begrenzter Mensch wird. Und nicht nur begrenzter, sondern hässlicher und schwacher und hilfloser Mensch am Kreuz. Um uns in unserem Leid und in unserer Schwachheit nahe zu kommen. Aber gleichzeitig auch, um in unserer Ungerechtigkeit gegen uns aufzustehen. Uns dabei jedoch nicht zu verdammen, sondern selbst seinen Kopf hinzuhalten. Jesus stirbt am Kreuz, er hält diese Schande aus, tatsächlich von Gott verlassen zu sein, damit wir das niemals sein müssen. In Jesus Christus haben wir einen Gott, der wirklich in die Tiefsten hinabgeht, in die tiefsten Tiefen, damit wir an uns absoluten Tiefpunkten nicht mehr allein sind. Und wir uns trauen, mit all unserem Mist und mit all unserem Leiden und mit unserer ganzen Existenz, mit allem, was dazugehört, um damit zu ihm zu kommen und bei ihm zu sein. Um Frieden zu finden und Heilung zu finden, wie es in Jesaja auch heißt, eine neue Identität. Vers 5, er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Die Strafe lag auf ihm, zu unserem Frieden. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich wünsche uns eine gesegnete Karwoche, in der uns dieser Mann der Schmerzen in dieser Wahrheit wieder ganz neu erreicht. Amen.